Stille vor dir, mein Vater. Ein neues Jahr. Wie war mein Jahresübergang? Laut und bunt. Und dieses Jahr überhaupt nicht kalt. Vielleicht erinnert euch an die Vorjahre, wo man zwischenzeitlich bei bis zu minus 15 Grad draußen gestanden hat und einem selbst der Sekt noch im Glas fast gefror. Alles erlebt in den letzten Jahren. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ich kein so großer Freund bin von am Jahresübergang jetzt bestimmte Dinge zu zelebrieren, die jetzt also ein neues Jahr ausmachen oder jetzt kommen irgendwelche Vorsätze. Das mache ich viel lieber Erntedank, zugegebenerweise. Und vielleicht ist es auch der Wechsel zum neuen Jahr, der für so viele Leute scheinbar so bedeutsam, so wichtig ist, als würde ein Jahr 2013 andere oder neue Akzente setzen können im Vergleich zu einem Jahr 2012. Da bin ich ganz zwiespältig. Ich bin auch ganz zwiespältig, wenn ich dann Jahreslosungen anschaue und denke, wie lange ist die Halbwertszeit einer Jahreslosung? Und es ist eine Pflichtaufgabe, sie am ersten Sonntag des Jahres zu bepredigen, damit man auch das erledigt hat, so wie Silvester gefeiert zu haben, Neujahr begrüßt zu haben und vielleicht andere Dinge im Jahresverlauf zu tun. Was kann eine solche Jahreslosung bringen? Was kann passieren? Sie ist kurz, Hebräerbrief, übrigens nicht das erste Mal. Der Hebräerbrief und gerade das 13. Kapitel scheint ein ergiebiges Örtchen zu sein für Jahreslosungen. Wenn wir das Kapitel durchlesen, werden wir mindestens 3 Jahreslosungen der letzten 20 Jahre dann wiederfinden. Und ein kurzer Vers, Hebräer 13, 14, ein kurzer Vers, von dem ich gar nicht weiß, ob er in dem Zusammenhang, in dem er steht, überhaupt richtig ausgelegt wird. Denn wir haben keine bleibende Stadt hier, sondern die zukünftige suchen wir. Und wenn man diesen Text dann anschaut und überlegt, auch wie er betrachtet werden kann oder auch bepredigt werden kann, dann werden wir 2 grundverschiedene Richtungen vorfinden, die beide ihren Anspruch haben und ihre Möglichkeiten beinhalten und die ich einmal kurz aufzeigen möchte. Das eine, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist etwas, was nicht theologisch jetzt Mittelpunkt dieses Textes wäre. Überhaupt werden wir in dem 13. Kapitel beim Hebräerbrief keine theologische Mitte finden. Das ist nicht wie im Römerbrief mit einem großen Thema oder den Korintherbriefen mit 2, 3 Themen. Kapitel 13 des Hebräers, das ist Abgesang. Da wird nochmal the best of zusammengelegt, ein paar gute Gedanken. Unter anderem auch der Gedanke, den wir heute in der Jahreslosung haben. Am Anfang heißt es, seid gastfrei, denn viele haben Engel beherbergt, ohne davon zu wissen. Und ich kannte einen jungen, schmarotzenden Vielesser aus meiner Heimatgemeinde, der diesen Vers immer gut zitieren konnte, wenn er sich bei anderen Leuten zum Essen einlud und dabei breit lächelte. Ich glaube nicht, dass er ein Engel war. Aber der Bibelvers ist unvergessen, Hebräer 13, Vers 1. Dann kommt der Hinweis darauf, dass wir Gefangene besuchen sollen. Wir haben in Berlin, Moabit, 80.000. Insgesamt in Gesamt-Berlin 80.000 und einen sehr großen Teil davon in Berlin-Moabit. Die Bethania-Gemeinde hat früher über Jahrzehnte eine Gefangenenbesuchsarbeit gehabt. Genug Leute, die man besuchen könnte, wären da. Und die Aufforderung findet sich hier explizit, besucht die Gefangenen. Dann kommt ein Hinweis auf das Hochachten der Ehe. Dann kommt ein Hinweis auf die Vorsicht bei der Geldgier. Dann kommt ein längerer Abschnitt mit dem Hinweis, die Lehrer, die wir hatten, zu achten und ihrer zu gedenken. Und dann kommt wieder eine alte Jahreslosung, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Hinweis, nicht den Irrlehrern auf den Leim zu gehen. Und dann diese Verse, die man aber im Zusammenhang lesen muss, um diesen Jahreslosungsvers richtig zu verstehen. Denn ab Vers 10 heißt es, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die der Hütte dienen. Alles klar? Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die der Hütte dienen. Gut, wer es nicht verstanden hat, Erklärung kommt gleich. Das bezieht sich auf das Sündopfer, dessen Blut in das Heiligtum gebracht wurde, dessen Fleisch jedoch nicht gegessen, sondern außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Das ist einer der Kerngedanken, der hier in diesem Zusammenhang aufleuchtet. Und es wird deutlich an dieser Stelle, dass der Hebräerbrief noch einmal den Gedanken aufnimmt, dass Jesus Christus vor die Stadt gebracht wurde, außerhalb des bekannten Lebensraumes und dort draußen die Schmach erlitten hat. Und wir werden aufgefordert, mit ihm, diesem Jesus Christus, vor die Stadt zu gehen und diese Schmach zu teilen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist der Zusammenhang. Und der Zusammenhang, den wir hier sehr deutlich haben, ist ein Zusammenhang, der in einen jüdischen Kontext verweist. Denn diese Idee, dass dort wir einen Altar haben, von dem zu essen, die kein Recht haben, die in der Hütte dienen, das meint die Juden, die immer noch in ihrer Art und Weise des Gottesdienstes verblieben sind, die immer noch in ihren jüdischen Traditionen verblieben sind und die nicht wahrhaben können und nicht wahrnehmen können, dass sich etwas verändert hat. Aber dass diese Veränderung nur der wahrnehmen kann, der sich aufmacht von dem jetzigen Standpunkt, wo ich bin, zu einem anderen Standpunkt. Ja, sogar vielleicht aus der bequemen Örtlichkeit der Stadt, in der ich lebe, oder der Städte, die ich habe, hinaus zu etwas anderem vor der Stadt, das meinen Blick weitet und verändert. Und dort etwas auch zu erleben, was hier im Hebräerbrief mit dem nur dreimal im Neuen Testament auftauchenden Wort Schmach bezeichnet wird. Schmach klingt schon mal sehr einladend, ne? Schmachvoll. Das ist ein Begriff, der im Deutschen relativ im Sterben ist und vielleicht noch in dem Wort schmächtig im Deutschen noch zu finden ist. Aber von Schmach, die jemandem bereitet wird, spricht man kaum noch in der deutschen Sprache. Dabei meint das erstmal nichts anderes als Kleinheit. Tatsächlich Schmach, schmächlich, schmachten, das sind Dinge, wo jemand dünn ist, wo jemand klein ist, wo jemand scheinbar zerbrechlich ist, gering, verächtlich. Das ist das, was wir teilen sollen, sagt der Hebräerbrief, indem wir mit vor diese Stadt gehen und in dem übertragenen Bild an den Ort, wo Jesus geopfert wurde, wo wir die Kleinheit sehen. Wer einmal einen jüdischen Gottesdienst erlebt hat und das vielleicht sogar noch im Tempel, dessen Maße und dessen Größe wir ja kennen, der wird ziemlich beeindruckt gewesen sein. Da gibt es den Vorhof, dann gibt es den Haupthof, dann gibt es den inneren Hof und dann gibt es das Allerheiligste, das verdeckt ist. Und davor einen großen Tempel, einen großen Altar und dort wird kräftig geräuchert, dort wird Fett verbrannt und das Fett, brennende Fett und der Rauch steigt nach oben. Das sind imposante Erfahrungen, wer das einmal erlebt hat. Das beeindruckt. Und der Hebräerbrief macht deutlich, dass aber das Entscheidende nicht an dieser Stätte passiert. Das Entscheidende ist draußen vor der Stadt, in diesem Falle auf einem Hügel namens Golgatha, wo Verbrecher getötet werden. Da ist einer, der wurde klein gemacht, ganz klein gemacht. Der hat erlebt, was Schmach bedeutet. Und diese Schmach, die sollen wir teilen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Was deutlich wird an dieser Stelle, ist, dass der Hebräerbrief sich am Ende des gesamten Briefes noch einmal an das Hauptthema wendet, mit diesem kurzen Abschnitt, das immer wieder aufleuchtet. Dass nämlich die Hebräer, Menschen in der Gegend, es gibt nicht eine Stadt, sondern es ist eine ganze Gegend, die damit gemeint ist, dass diese Menschen Christen waren, die aus dem Judentum kamen, und die müde geworden sind. Die einfach müde geworden sind. Und in Hebräer Kapitel 10 heißt es dann auch so schön im Vers 25, denn lasset uns nicht unsere Veranstaltungen meiden, wie etliche unter uns tun. Das war jetzt nur eine Kunstpause, ich weiß auch nicht warum. Das heißt, das ist eine Situation, die dort Ende des ersten Jahrhunderts sich tatsächlich also breit gezeigt hat, dass Menschen müde geworden sind. In ihrem Glauben, der am Anfang ganz begeistert war, sind sie müde geworden. Richtig müde geworden. Und in dieser Müdigkeit merken sie auch, dass das geistliche Fundament, das sie hatten, zu bröckeln beginnt. Und sie kommen nicht mehr. Sie nehmen nicht mehr teil an den Gemeindeveranstaltungen, an anderen Dingen. Sie teilen ihr geistliches Leben nicht mehr. Und in diese Situation hinein schreibt der Hebräerbrief und zeigt immer wieder Vorbilder des Glaubens durch das gesamte Alte Testament. Vorbilder von Menschen, die in der Lage waren zu glauben. Und denken wir an das Kapitel 11, denn der Glaube ist eine gewisse Zuversicht von Dingen, auf die wir hoffen, aber die wir nicht sehen. Das ist tatsächlich ein Thema, das sich durch den Hebräerbrief durchzieht. An das zu glauben, was man sieht, das können viele. An das zu glauben, woran wir nicht Anblick haben, das wir noch nicht sehen können, das ist die Herausforderung, die der christlichen Gemeinde gestellt ist. Bist du bereit, auf etwas zu vertrauen, an etwas zu glauben, was du hier und jetzt noch nicht siehst, was du noch nicht wahrnimmst? Und was würde dann vielleicht passieren und sich verändern können? Ein schönes kleines Beispiel, an dem ich das für mich nochmal im letzten Jahr lernen durfte, das war unsere Küche. Jetzt haben wir ja gar keine mehr, ne? Schön. Sie wurde gestern zertrümmert. Es hat ganze 90 Minuten gedauert mit 4 Personen, um die gesamte Küche der Bethania-Gemeinde zu zerlegen. Das ging sehr schnell. Sehr lange hat es gedauert, eine Idee zu finden, einen Weg zu finden, diese Küche irgendwie zu renovieren und neu zu machen. Und sie sah einfach wirklich übelst aus. Obwohl da so viel gemacht wurde und gemacht werden soll, das war kaum noch auszuhalten. Und nach langem Hin und Her haben wir es gewagt, einen Beschluss zu fassen, eine neue Küche zu kaufen, obwohl klar ist, dass wir eigentlich dafür kein Geld haben. Und Geld, das wir dafür in die Hand nehmen müssten, nicht da ist oder zweckgebunden eigentlich anderen Dingen dienen sollte. Und verrückterweise erst nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, taucht im Dezember ein Sponsor auf und sagt, wir würden gerne Ihre neue Küche finanzieren. Hier ist das Geld. Es war vor Weihnachten auf dem Gemeindekonto. Allerdings nicht, dass ihr jetzt an das Falsches denkt, denn wir haben ja heute noch eine Kollekte. Und ich werde euch natürlich nicht verraten, wofür die Kollekte sein wird. Aber wichtig ist, dass ihr daran denkt, dass die Spende, die wir bekommen haben, bei weitem nicht die Kosten deckt, die wir haben, aber einen großen Teil tatsächlich abdeckt. Und ich darf auch sagen, wie viel, für die, die schon mal eine Küche gebaut haben, wir haben 8.500 Euro gespendet bekommen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, guck mal an. Wie oft habe ich das erlebt, dass man erst losgehen muss und Entscheidungen treffen muss und mutig sein muss und dann zu erleben, dass Gott auch handelt, wenn ich mir sicher bin, dass die Entscheidung, die ich treffe, eine richtige ist. Wie oft habe ich es erlebt? Und wie lange habe ich auch an diesem Thema gezögert und gebraucht, bis ich irgendwann den Mut hatte, auch selber diese Entscheidung voranzubringen und Butter bei die Fische zu bringen? Und das ist, glaube ich, eines der Grundprinzipien, das tatsächlich hier in diesem Kapitel noch einmal anklingt im Hebräerbrief. Ob wir bereit sind, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen des Glaubens in Bezug auf Dinge, die wir noch nicht sehen. Andersrum kann es jeder. Andersrum ist es leicht. Aber diese Art zu denken, diese Art zu handeln, diese Art Entscheidungen zu treffen, das ist die Einladung, die uns als Christen offen steht. Dass wir mutig werden, dass wir Menschen werden, die lernen, sich gegenseitig im Glauben, im Vertrauen zu ermutigen. Dass wir wirklich gegeneinander, füreinander Ermutiger sind. Und wir uns gegenseitig hin zu Gott tragen, als dem, bei dem wir immer wieder so wunderbare Beispiele beschreiben können, wie er gehandelt hat an denen, die sich ihm anvertraut haben. Aber das Wichtige dabei, und deswegen passt ein solcher Text auch fürs Jahr 2013, für einen Anfangsgottesdienst, das Wichtige dabei ist, dass wir lernen müssen, in Bewegung zu bleiben. Oder dass wir lernen müssen, in Bewegung zu kommen. Dass wir lernen müssen, wie wichtig das ist, unsere bisherigen Standpunkte, die wir vertreten haben, zu opfern und loszulassen. Es ist schön für einen Juden, das Räuchern im Tempel anzuschauen und sich daran zu erfreuen und zu ergötzen und zu sagen, hier ist Gott. Es ist noch schöner und noch wichtiger zu wissen, dass draußen vor der Tor ein Kreuz aufgeschlagen wurde, an dem ein Mensch hängt, der klein gemacht wurde, den man kaum wahrgenommen hat, aber an dem noch viel mehr hängt. Lebensveränderung, die dieser Tempel in Jerusalem nie bringen kann. Das wird aber nur der erfahren, der bereit ist, sich auf den Weg zu machen. Das wird nur der erfahren, der bereit ist, alte Bahnen, die so wohlbekannt und vertraut sind, loszulassen und sich auf Neues einzulassen. Das wird nur der erleben, der selber Bilanz zieht und sagt, stopp, An dieser Stelle meines Lebens brauche ich Bewegung. An dieser Stelle meines Lebens muss ich für mich nochmal wahrnehmen, ich bin nicht am Ende, ich bin nicht an der Stätte, an der ich meinen Lebtag bis in die Ewigkeit verharren werde, sondern ich bin an der Stelle, von der aus ich mich bewegen kann, bewegen soll und bewegen muss. Beim Abendmahl werdet ihr heute Musik hören, die ihr vom Anfang schon gehört habt. Ihr werdet Musik hören und einen Zettel in die Hand bekommen und einen Stift. Und ihr werdet eingeladen, für euch selber Punkte zu suchen, Punkte zu benennen, an denen ihr merkt, da passt diese Jahreslosung für mich. Da bin ich an etwas, wo ich gerne festhalten möchte, aber wo ich merke, nein, ich muss mich auf den Weg machen. Ich muss mich auf einen Weg des Glaubens machen. Auf einen mutigen Weg, etwas auch hinter mir zu lassen, mich auf etwas Neues einzulassen, mich daran erinnern zu lassen, dass ich unterwegs bin und nicht bereits angekommen. Und vielleicht nutzt ihr dann die Gelegenheit, heute in den Tagen danach auszutauschen, was auf eurem Zettel gelandet ist. Oder darüber auszutauschen, wenn euer Zettel leer geblieben ist. Oder darüber auszutauschen, wenn ihr festgestellt habt, der Zettel war viel zu klein. Ein solcher Gedanke, ein solcher Vers ist eine Einladung, miteinander in Kontakt zu kommen, in Kommunikation zu kommen, in Aktivität zu gehen und nicht dort zu verharren und zu bleiben, wo ich schon immer war. Ein Wanderer wurde in den Bergen von einem schweren Gewitter überrascht. Er suchte Zuflucht in einem Kloster und weil seine Kleider völlig durchnässt waren, luden ihn die Mönche ein, im Kloster zu übernachten. Dankbar nahm der Wanderer die Einladung an. Interessiert schaute er sich ein wenig im Kloster um und war überrascht über die äußerst einfache Einrichtung der Zellen. »Wo habt ihr denn eure Möbel?« fragte er schließlich einen der Mönche. Statt ihm eine Antwort zu geben, stellte dieser ihm die Gegenfrage. »Und Sie? Wo haben Sie Ihre Möbel?« Der Gast schüttelte den Kopf über so viel Unverstand. »Na, erlauben Sie mal, ich bin doch nur ein Durchreisender.« »Sehen Sie«, antwortete der Mönch mit einem hintergründigen Lächeln, »das sind wir auch.« Das ist einer der beiden Akzente dieses Textes. Selber für uns verstanden zu haben, dass wir Reisende sind. Uns daran erinnern zu lassen, ob im Hebräerbrief oder im ersten Petrusbrief, dass wir Pilger sind. Oder anders ausgedrückt, Beisassen und Fremdlinge. Das heißt Asylanten oder Ausländer mit Aufenthaltsstatus. Das wäre die heutige Übersetzung. Denn wir alle sind Asylanten und Ausländer mit Aufenthaltsstatus. Wir sind Reisende. Wir sind Menschen, denen die Dinge nicht gehören. Wir sind Leute, die auf dem Weg sind, weil etwas anderes gibt es nicht. Aber den zweiten Gedanken zum Judentum, den möchte ich auch noch einmal vertiefen. Weil es ist der Brunnen, aus dem wir trinken. Es ist das, woran wir uns nähren. Und ich möchte einige Verse lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7. Und sie erinnern uns daran, dass Gott bereits sehr früh seinem Volk Dinge gesagt hat, die sein Volk dann häufig vergessen hat. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt und zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit kräftiger Hand, hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und das ist eben die andere Seite, die es auch gibt, dass es nicht nur heißt, immer schön auf zu Neuem und kaum erlebt, auf zum Nächsten und schauen, was man dort alles erleben kann, sondern es gibt eine Tradition, eine Geschichte, aus der wir uns nähren und zehren und die dennoch uns nicht festnageln soll auf Kultur der Vergangenheit, Erfahrung der Vergangenheit, sondern wo etwas, was uns seit langem verheißen und versprochen ist, Gegenwart wird in unserem Leben. Gegenwart wird in dem, was wir heute teilen und heute erleben. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass es eine Erfahrung ist, die wir 2013 teilen. Ich habe in diesem Jahr diverse Leute begrüßt, nicht mit ein schönes neues Jahr, sondern begrüßt mit mach was draus. Und habe in der Regel erstmal ein verwirrtes Gesicht gesehen. Das ist so eine schöne Floskel, ne? Herzliches Beileid, ne? Ein gesundes neues Jahr, ein gesegnetes neues Jahr, je nachdem, in welchem Kontext man ist. Aber was wäre, wenn wir diesen Satz nochmal modifizieren, wenn wir da ein bisschen mitarbeiten? Ja, was mache ich denn daraus? Wenn ich schon ein neues Jahr habe, was mache ich daraus? Ja, Vorsätze, die manchmal nicht so lange Halbwertszeit haben, können natürlich auch dabei rauskommen. Aber ich kann vielleicht auch mit einer wunderbaren, von mir gewünschten und gesuchten Ernsthaftigkeit mich dieser Frage stellen. Wo möchte ich dieses Jahr in Bewegung kommen? Wo möchte ich in diesem Jahr, dass die Geschichte, die Erinnerung, nicht Geschichte bleibt und die Form, wie wir Abendmahl, Brot und Kelch teilen, immer wieder die gleiche ist? Nein, sondern wie das, was aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinragt, für uns zu einer Zukunft wird. Wie können wir das gestalten? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Bevor wir gemeinsam das Abendmahl teilen wollen, hören wir ein Lied.